Kommunalwahl. Puh, das klingt irgendwie dröge. Aber diesmal, da ist irgendwie Pfeffer drin. Am 13. September gilt's. Bleibt Bernd Lindack Landrat im Kreis Hildesheim oder setzt sich einer seiner beiden Herausforderer durch? Wer erobert die Jobs bei den Bürgermeisterwahlen in der Region? Und was passiert in den Stadt-, Gemeinde- und Ortsräten? Leiden CDU und SPD unter der Berliner Politik? Setzt die AfD ihren Aufstieg jetzt auch an der politischen Basis fort? Oder hilft der Hitzesommer möglicherweise den Grünen? Darüber spreche ich heute mit drei Menschen, die den Wahlkampf und die Kandidierenden aus nächster Nähe verfolgen. Meine Kollegen Rainer Breda, unser Mann für die Kommunalpolitik, Ulrike Kors, die stellvertretende Lokalchefin, und Thomas Wedig, der vor allem über Kreispolitik berichtet. Heute interessiert mich, was Sie ganz persönlich denken. Mein Name ist Christian Wolters und das ist Hat's gehört, der Wahlpodcast.
Hat's gehört.
Hallo Ulrike, hallo Rainer, hallo Thomas.
Hallo.
Hallo Christian.
Hallo Christian.
Ja, das ist ja so ein bisschen heute wie der legendäre internationale Frühschoppen, nur ohne Zigarren. Und ohne, haben die da auch Alkohol getrunken?
Ich glaube Whisky, oder?
Ja,
du bist Werner Höfer?
haben wir hier nicht am Start. Ulrike, sei nicht sauer, aber ich muss jetzt mal mit den Männern anfangen.
Ausnahmsweise.
Rainer, Thomas, wir müssen den Podcast schon am Mittwochnachmittag aufzeichnen. Ihr habt gestern Abend das Hatz-Forum zur Landratswahl im Kreishaus moderiert. Um es kurz zu machen, es ist nicht ganz so verlaufen wie erwartet. Der parteilose Kandidat Christopher Gedeon, der von der CDU nominiert wurde, hat das Forum überraschend nach der Vorstellungsrunde verlassen, weil er die Redaktion und das Format für nicht neutral hält. Dazu gibt es aber einen eigenen Podcast. Rainer, da bist du dabei, ne?
Ja.
Aber hier erstmal so viel. Habt ihr euch, als er dann gegangen ist, gefragt, ob ihr den Abend beendet?
Also ich keine Sekunde. Ich dachte nur, schade, warum bringt das ihm so eine Gelegenheit?
Thomas, bei dir?
Nein, ich habe auch nicht dran gedacht, das war gar keine Option. Wenn jetzt noch ein zweiter gegangen wäre, dann hätte man vielleicht überlegen müssen, aber
dann wär's vielleicht langweilig geworden.
Die Gefahr drohte nicht.
Für alle, die nicht dabei waren, wer sind die beiden übrig gebliebenen Kandidaten, Thomas?
Ja, zum einen Bernd Lindack, der Amtsinhaber, der 2021 das erstmal gewählt worden ist und nochmal eintritt, und Matthias Brinkmann, der Kandidat der Grünen.
Landrat, das ist ja für viele Leute ein ziemlich abstrakter Begriff. Was macht so ein Landrat überhaupt?
Ja, der Landrat ist zum einen vor allem Chef der Kreisverwaltung mit immerhin rund 1300 Mitarbeitenden. Und der Landkreis übernimmt ja unheimlich viele Aufgaben für alle 18 Kommunen im Landkreis. Und wir hatten ja alle sicherlich schon mal irgendwie Berührungspunkte mit einer der Aufgaben. Also sei es, wenn wir unser Auto neu angemeldet haben oder umgemeldet, wenn wir einen Führerschein brauchen. Der Landkreis ist für ganz viele Schuldinge zuständig. Er ist Träger von über 20 weiterführenden Schulen. Er kümmert sich um den Schülerverkehr, bearbeitet Bauanträge.
Also er ist sozusagen der Chef von einer ziemlich wichtigen Servicefirma.
Ja, ich glaube, eine deutlich wichtiger, als mancher so denkt.
Ja.
Aber tritt vielleicht nicht so in Erscheinung. Also ich weiß auch nicht, kann ich mir auch nicht so erklären.
Was würdest du sagen, um nochmal kurz aufs Forum zu kommen, wie haben Lindack und Brinkmann sich geschlagen?
Also Lindack war schon ziemlich in der Defensive. Es gab ja im Lauf der Wahlperiode schon viel Kritik wegen verschiedener Punkten, weil die Planung der Berufsschulen ziemlich lange gedauert hat. Ein sehr kontroverses Thema war natürlich der Rettungsdienst, auf den wir jetzt bestimmt auch nochmal im Detail kommen. Und da war er sehr damit beschäftigt, sich zu erklären, sein Handeln zu erklären, hat das aber nach meiner Wahrnehmung nicht unsouverän gemacht.
Und Brinkmann? Wann hast du einen Eindruck von ihm gehabt?
Also ich fand, Brinkmann war, ich habe das zweite Forum schon mit ihm erlebt, ist einer als Zuhörer. Brinkmann war angriffslustig. Also Brinkmann, um das mal einzuordnen, Brinkmann ist halt derjenige der drei Kandidaten, wo man von der Ausgangslage vielleicht vermuten könnte, dass er die geringste Chance hat, in eine Stichwahl zu kommen.
Weil er grün ist oder weshalb?
Weil die Grünen halt ein Potenzial von, keine Ahnung, bis maximal 20% haben. Die hatten auch mal mehr, aber ich glaube, die Zeiten sind, glaube ich, nicht gerade so. Deshalb ist das die Wahrscheinlichkeit, dass Brinkmann da reinkommt, vielleicht geringer als bei anderen beiden. Und Brinkmann sucht seinen Heil im Angriff. Und das hat er, glaube ich, für seine Verhältnisse gut gemacht. Denn er hat Lindack diverse Male, fast würde ich sagen, vor den Kopf gestoßen.
Was waren so die Themen?
Also bei Brinkmann hat versucht zu punkten mit Führungskultur. Er findet, dass da Defizite im Landkreis, in der Kreisverwaltung vorherrschen.
Was ja doof wäre für den Chef.
Genau, und der war auch entsprechend angefressen, als das behauptet worden ist.
Ja, Brinkmann meint, dass es durch die Defizite halt für die Bürgerinnen und Bürger bei vielen Anliegen zu lange dauert. Ne? Also wenn du zum Beispiel einen neuen Führerschein brauchst, dass du dann irgendwie erstmal keinen Termin kriegst und wenn du keinen hast, vielleicht trotzdem lange wartest.
Und noch ein Thema, was vielleicht viele Leute draußen nicht so eine Rolle spielt, was aber relevant ist wegen der Kosten. Es geht um Jugendhilfe. Der Landkreis ist auch Jugendhilfeträger. Das heißt, der entscheidet eigentlich bei schwierigen Kindern, Jugendlichen, was mit denen passiert. Und da hat der Landkreis ein bisschen auf die Kostenbremse gedrückt. Und Brinkmann hat aufgezeigt, welche negativen Folgen das hat bei den Trägern und auch bei den Kindern, bei den Jugendlichen, bei den Betroffenen. Und Lünnack hat es ein bisschen widersprochen, hat gesagt, das sei kein Sparkurs, man wolle jetzt nur angemessene Maßnahmen treffen und so zielgenau bla bla, sage ich da mal jetzt zu. Aber das Problem ist einfach, dass das viel, viel Geld kostet.
Ja, es geht um Riesenkostenvolumen. Ne? Also der Gesamthaushalt hat ein Volumen von etwas mehr als 800 Millionen und da macht allein die Jugendhilfe einen Batzen von mehr als 60 Millionen Euro aus. Das muss man sich mal vorstellen.
Also unvorstellbar viel Geld.
Ja, ja.
Und da bringt man halt, die treten zu viel auf die Bremse, dass die den Kindern und Jugendlichen wird nicht mehr geholfen. Das sagen die Jugendhilfeträger. Und da sagt natürlich der Landrat, wir gucken jetzt, wir geben halt nicht pauschal große Summen aus, sondern gucken, was für wen das Richtige ist.
Wie hat er sich denn aus deiner Sicht geschlagen, der Amtsinhaber?
Der war ein bisschen gelassener, fand ich, als bei dem Forum in Alfeld, was wir Thomas und Ulrike, was wir auch gesehen haben.
Ja.
Ich fand, dass er tatsächlich gleichwohl für einen Amtsinhaber relativ leicht zu reizen ist.
Aber den Eindruck hatte man ja in Alfeld tatsächlich auch. Ne? Da gab es eine Podiumsdiskussion vom Industrieverein. Und da war es auch, dass er schnell in die Defensive geraten ist, weil er von beiden eben attackiert wurde und auch für meine Begriffe irgendwann so ein bisschen genervt wirkte. Ne? Also das, da hat man auch gemerkt, dass das für ihn eine schwierige Situation war.
Ich glaube, zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, ich glaube, er nimmt auch ganz viel persönlich, weil er seine Arbeit auch sehr persönlich nimmt. Ich glaube, der hat so eine hohe Identifikation mit diesem Amt, dass deshalb ihn, das ficht ihn immer so an, weil er dann wirklich sich als in Frage gestellt fühlt.
Also es gab so einen Punkt auch in dem Forum, wo er sich quasi vor seine Mitarbeitenden auch geworfen hat. Hat man auch mitbekommen, dass er keine Kritik an den Führungskräften haben wollte und so weiter.
Er betont auch immer sehr, dass seine erste Amtsperiode so durch äußere Einflüsse eine ziemlich schwierige war. Das muss man ihm, glaube ich, auch zugestehen. Stimmt, also als er angefangen hat, startete die Corona-Pandemie, kaum war die fertig, brachte der Ukraine-Krieg aus mit allen Folgen wie Energiekrise. Dann kam der Iran-Krieg dazu. Die Rahmenbedingungen von den Finanzen, was Kommunen von Bund und Land kriegen, hat sich dramatisch verschlechtert, gerade jetzt in den letzten Jahren. Und da muss man natürlich erstmal fertig werden. Und ich glaube, das hat ihn viel Zeit und Kraft gekostet. Und wenn man dann immer auf die Themen zeigt und guckt, hier, da ist es nicht so vorangegangen, klar, da fühlt man sich ein bisschen angepiekt.
Ja. Ulrike, zwei der Wahlkampfthemen spielen stark im Südkreis, wo du gerade deinen journalistischen Schwerpunkt hast. Um was geht's da bei diesen Themen?
Ja, das eine Thema, das hat keiner auf dem Schirm gehabt, das ist wirklich ganz plötzlich aufgeploppt. Das ist nämlich die Sperrung der Leinebrücke in Frieden, die diesen Ort im wahrsten Sinne des Wortes in zwei Teile zerlegt. Man muss sagen, dass die Leinebrücke keine Landkreisangelegenheit ist. Das ist eine Brücke, die dem Land Niedersachsen gehört. Die Brücke wird seit 2 Jahren saniert. Jetzt steht fest, die muss abgerissen werden. Aber der Druck, die Sorgen, die Ängste der Menschen und auch die Not der Menschen in Frieden ist natürlich groß. Und damit ist das jetzt schnell zum Wahlkampfthema gekommen. Ne? Die Kandidaten haben sich beide vor Ort umgehört.
Damit meinst du?
Der Gideon ist vor Ort gewesen, Christopher Gideon ist vor Ort gewesen, hat mit den Menschen gesprochen und Lünnack natürlich auch. Lünnack ist auch mit Bernhard beim Minister gewesen, bei Tonne gewesen in Hannover. Also
Bernhard ist wiederum
der Gemeindebürgermeister von Frieden, entschuldige bitte, genau, der parteilose Daniel Bernhard, der da mit Lünnack im Schulterschluss, das glaube ich tatsächlich auch hinter den Kulissen sehr wirbelt. Die sind auch beide ziemlich in die Kritik geraten, weil die Leute natürlich draußen sagen, ihr unternehmt nichts. Und damit ist das natürlich auch ganz schnell ein Wahlkampfthema, weil andere eben aufspringen und sagen so, wir horchen jetzt.
Vielleicht
mal,
waren viele Leute, die uns zuhören, noch gar nicht in Frieden, bedauerlicherweise. Warum ist das denn so schlimm, dass die Brücke marode ist? Vielleicht muss man das noch erläutern.
Ja. Das ist so schlimm, weil die Leute einfach nicht mehr so von einem Ortsteil in den nächsten kommen. Mit dem Auto zumindest nicht. Da sind Gewerbetreibende, denen die Kunden abhanden kommen. Der Schulbusverkehr ist quasi eingestellt. Also das betrifft jeden Tag dort die Menschen.
Und meinst du, der Herausforderer Gedeon kann mit diesem Thema Punkte machen?
Naja, er geht dorthin und verspricht den Leuten allerhand, ne? Also, dass da sofort ein Feuerwehrhaus gebaut werden soll und der Landkreis sich längst hätte einschalten müssen. Also, er weckt da schon Begehrlichkeiten. Wir kommen ja auch gleich nochmal drauf, wenn wir über einen Rettungsdienst sprechen. Auch da hat er gesagt, ne, da muss sofort eine Rettungswache gebaut werden und so weiter und so fort.
Das ist das zweite Thema.
Genau, das ist das zweite Thema. Genau, absolut. Das Thema ist ja bekannt. Seit 1. Juli ist der Rettungsdienst verändert und da gibt es eben große Kritik daran. Es geht ja darum, dass die Hilfsfristen nicht eingehalten werden in einigen Orten und die Kritiker sagen halt, das ist immer noch nicht der Fall und dass der Rettungswagen innerhalb der 15 Minuten, wie es festgeschrieben ist, wirklich auch am Einsatzort ankommt. Und das ist vom Kreistag so beschlossen, umgesetzt zum 1. Juli und da zanken die, Thomas hat es ja schon hinlänglich immer wieder geschrieben aus den Sitzungen, da zanken die seit Monaten drum um dieses Thema.
Und wie positionieren sich die drei Landratskandidaten zum Thema Rettungsdienst, Rettungswesen?
Naja, Lünag verweist ganz klar, es gibt einen Kreistagsbeschluss, der ist umgesetzt worden zum 1. Juli und er sagt, Leute, das ist jetzt so beschlossen, lasst uns, gebt dem System eine Chance, nach 100 Tagen ziehen wir Bilanz und dann so hat er sich jetzt öffentlich auch geäußert, sei er der Letzte, der nicht nachsteuern würde, wenn man feststellt, es hat nichts gebracht. Brinkmann kritisiert stark, dass man im Vorfeld nicht mit den Rettungsdienstmenschen gesprochen hat, also mit denjenigen, die jeden Tag diese Arbeit machen. Er sagt, da ist über deren Köpfe hinweg entschieden worden.
Stimmt das?
Der Landrat weist das zurück.
Ja.
Also der Landrat weist es zurück, ja. Aber also es kann so viel Austausch nicht gegeben haben, weil als ich im Herbst 2024, da lag so der Entwurf für den neuen Bedarfsplan vor, der den Rahmen für den Rettungsdienst für die nächsten Jahre festsetzt. Und als der öffentlich wurde, da gab es so unter den Notfallsanitätern, die wirklich so im Einsatzalltag erleben, wie es ist, wirklich so ein bisschen Aufschrei und viel Kritik. Und das klang schon so ein bisschen so, als seien die vorher nicht so gehört und eingebunden worden.
Entschuldigung, Ulrike, du warst...
Nee, alles gut. Und Gedeon, ich habe es ja eben schon gesagt, ist eben auch überhaupt nicht einverstanden mit diesen Änderungen, sagt, das wird die Situation nicht verbessern. Der verspricht eben, wenn er Landrat ist, es müssen mehr Fahrzeuge eingesetzt werden, es soll mehr Rettungswachen geben. Also zum Beispiel die von mir eben schon genannte Rettungswache in Vreden, da hat er in Alfeld bei der Podiumsdiskussion auch ziemlich wortwörtlich gesagt, das kann ja nicht so schwierig sein, da braucht man eine Wohnung, also einen Aufenthaltsort für die Sanitäter, eine Garage und eine Steckdose, dann könnte man so eine Rettungswache da schnell umsetzen. Und ja, ich ahne, dass das nicht so einfach ist, aber das weckt natürlich einfach Begehrlichkeiten vor Ort.
Diese Thematik Rettungswagen spielt auch bei den Social-Media-Auftritten der Kandidaten an der einen oder anderen Stelle eine Rolle, vor allen Dingen bei Christopher Gedeon. Rainer, kannst du was erzählen darüber, wie die Landratskandidaten sich bei Instagram und Co. präsentieren? Gibt es da irgendwelche signifikanten Unterschiede?
Also ich gucke mir vor allem Instagram an, weil ich für TikTok zu alt bin. Und bei Instagram muss ich sagen, letztlich versuchen sie sich alle drei jeweils mit Menschen zu inszenieren. Also die geben sich bürgernah. Bei Gedeon, der schafft es tatsächlich, irgendwie immer Zusammenhänge herzustellen, wo ich dann als Außenstehender erstmal verwundert bin. Zum Beispiel, glaube ich, in Holle oder so gab es neulich so ein Video, ein Reel, wo er mit so einer kurdischen Tanzgruppe, glaube ich, unterwegs ist. Er macht da so einen Tanz und da steht unter dem Post, Holle braucht einen Rettungswagen. Das fand ich jetzt schon einen gewaltigen Sprung, aber vielleicht ist das okay, vielleicht funktioniert das bei den Leuten. Brinkmann geht immer viel auf Menschen zu. Alle drei sind übrigens sehr handgemacht. Also alle drei gehen sehr handgemacht vor. Ich will jetzt das nicht despektierlich beschreiben, aber es ist jetzt nicht so mega professionell. Man sieht halt, dass da irgendjemand sagt, hier, film mich mal. Und das wirkt dann eben teilweise auch so. Aber die haben eine hohe Frequenz. Also ich wundere mich, wie oft ich ein neues Video von den dreien aufs Handy gespielt kriege. Das ist schon, die sind echt gewaltig unterwegs. Alle drei investieren. Der Landrat war mit Olaf Lies Eis essen in Eifel, der trinkt aber auch gerne mal einen Kaffee mit irgendwem und ich Ich glaube, er hat auch schon mal Kuchen gegessen, weiß ich nicht, aber zumindest ist da, hat er, konsumiert er mehr bei seinen Gesprächen als die anderen beiden, aber tatsächlich
man sieht es ihm nicht an.
Nee, er ist ein gärtenschlanker Mann. Manche würden sagen, ein schöner, gärtenschlanker Mann.
Gut fürs Haarwachstum.
Ja, auch. Und tatsächlich finde ich, man kann jetzt nichts Negatives über die Kampagne sagen, weil wenn es darum geht, Leute zu erreichen, glaube ich, das gelingt ihnen jeweils in ihrer Blase mindestens.
Wie schätzt du die Inhalte ein? Also hast du den Eindruck, dass da viele Inhalte transportiert werden oder geht es eher um die Person?
Es geht, ich glaube, fast nur um die Person. Also erstmal sind die alle ziemlich kurz und gut, tatsächlich bringt man versucht, auch so ein bisschen Botschaft rüberzubringen, aber das wirkt dann immer so ein bisschen pastoral. Aber vielleicht gucke ich da einfach professioneller drauf. Also ich bin sozusagen nicht der richtige Kunde für so eine Art von Wahlwerbung, weil ich davon schon so viel in meinem Leben gesehen habe. Also mich erreicht das tatsächlich nicht. Aber ich will es auch nicht groß differenzieren. Die machen alle ihr Ding und das ist alles okay.
Lasst uns den Blick mal weiten an dieser Stelle. Wir zeichnen in diesem Podcast hier jetzt am Mittwoch, den 2. September auf. Wir als Redaktion haben jetzt 9 von 11 HAZ-Foren zu den Wahlen hinter uns. Nur noch 2 stehen aus. Wir hätten fast 2700 Menschen unterbringen können, die sich für diese Foren interessiert haben, wenn es die Räume gegeben hätte. Rainer, du hast schon viele Kommunalwahlen hinter dir. Schon wieder ein Altersthema, Entschuldigung. Wie erklärst du dir dieses riesige Interesse?
Das hat ein Nachspiel. Ich glaube, die Gesellschaft ist total politisiert. Ist ja noch gar nicht lange her. Die Älteren unter uns, die alle am Tisch erinnern sich. Es gab ja mal Politikverdrossenheit. Ich glaube, die ist lange vorbei. Diese Polarisierung der Gesellschaft hat auch zur Politisierung geführt. Und ich glaube einfach, die einen möchten gerne andere Verhältnisse. Das sind die mehr auf der rechten Seite, glaube ich. Und die anderen haben Sorge vor dieser Änderung der Verhältnisse, jedenfalls nicht, wenn die so in ihrem Sinn sind. Ich glaube, deshalb sind beide Seiten der Gesellschaft gerade auf unterwegs und wollen gucken, was passiert. Deshalb wird die Wahlbeteiligung hoffentlich auch steigen. Ist ja erfahrungsgemäß bei Kommunalwahlen deutlich geringer als bei Bundestagswahlen. Aber ich bin
also hat die AfD den politischen Diskurs belebt?
Wenn du das so zynisch formulieren willst, ja, den Diskurs vielleicht nicht, aber das Interesse. Ich glaube einfach, dass die AfD, das ist ja bekannt aus Wählerwanderungsstudien, dass die AfD eine Menge Wähler bei anderen Parteien abholt, aber auch Nichtwähler vor allem. Die zehrt ja von Nichtwählern. Und ich glaube, insofern ja.
Das Interesse war ja vor allen Dingen in Bokenem besonders groß, ausgerechnet da, wo die AfD ihre Hochburg im Kreis hat und wo sie auch erstmals einen Bürgermeister stellen will. Was kann man über die AfD-Kandidaten sagen, die wir kennengelernt haben, Ulrike?
In Bokenem ist das Felix Mull, der bislang politisch überhaupt noch nicht in Erscheinung getreten ist, den die AfD tatsächlich aus dem Seitenraum in die Kandidatur gesetzt hat. Was kann man zu dem sagen? Der ist unglaublich aktiv vor Ort, der macht einen riesen Wahlkampf. Man hat manchmal den Eindruck, das artet schon fast in so Volksfeste, in so kleine aus, weil er da so Stimmung macht. Jedenfalls vermittelt er dieses Bild auch insbesondere über die sozialen Medien. Was seine Inhalte anbelangt, spielt er vor allen Dingen mit 2 Themen. Das ist natürlich im Ambergau in Bokenem das Thema Windkraft. Da drohen ja 60 Windräder und mit dem Thema Sicherheit. Und das ist in Bokenem, natürlich geht es da vor allem ums Thema Migration. Und das finde ich schon, das haben wir auch bei der Podiumsdiskussion gemerkt in Bokenem, da finde ich, spielt er auch ziemlich mit den Ängsten der Menschen.
Ist das in den anderen Kommunen genauso?
Also in Lamm-Springe tritt Steffen Metzger an, der auch so ein bisschen aus dem Nichts kam. Also er hat da politisch noch keine Rolle gespielt, er hat noch nie irgendwie für ein Gremium kandidiert, wohnt auch erst seit ein paar Jahren in der Gemeinde. Und man muss sagen, also unabhängig davon, für welche Partei er jetzt kandidiert, ist es bewundernswert, dass er antritt, weil man schon das Gefühl hat, ja, bei dem Forum, das wir da hatten, wirkte er ein bisschen überfordert. Dadurch, dass er jetzt noch nicht so die Politikerfahrung hatte, konnte er zu vielen Themen nicht so wirklich fundiertes sagen. Hat dann sehr auf Masse gesetzt, sag ich mal. Quantität statt Qualität. Das war so der Eindruck, aber es ist einfach von seiner Ausgangslage her schwierig. Ein
anderes Kaliber als Mull, Ulrike?
Ja, auf alle Fälle. Das finde ich schon deutlich schwächer. Also bei Mull muss man sagen, da hatte man zumindest den Eindruck, dass der sich mit den Themen beschäftigt hat. Also ich will das inhaltlich jetzt gar nicht bewerten, aber zumindest war da ganz klar, der hat sich beschäftigt. Also Metzger hat die ganze Zeit in seinen Unterlagen nachlesen müssen, konnte gar nicht aus dem Stegreif vieles beantworten. Also da hatte man echt den Eindruck, der hat sich da hingestellt und war wirklich einfach nicht eingearbeitet.
Also man hatte da so ein bisschen den Eindruck, die AfD wollte da einfach einen Kandidaten reinwerfen, genau. Und er hat sich werfen lassen. Und ja.
wie er landet, das wird sich rausstellen. Ja. Rainer, du kriegst die AfD natürlich hier in Hildesheim im Stadtrat schon sehr lange mit. Und da ist höchstwahrscheinlich der profilierteste Kopf Ralf Griesinger.
Definitiv, der ist seit 2016 Fraktionschef, ist jetzt seit 10 Jahren also im Rat. Und ist im Rat natürlich, wird auch ausgegrenzt aufgrund seiner Parteizugehörigkeit, obwohl er sich immer etwas zurückhalten gibt. Also er ist nicht der Scharfmacher, wie man das vielleicht von anderen Politikern der AfD kennt. Gleichwohl ist er, glaube ich, jemand, der durchaus in der Lage ist, analytisch zu denken und manchmal hinter vorgehaltener Hand räumen auch Politiker anderer Parteien ein, dass der zumindest inhaltlich was zu sagen hat. Aber gehört nun mal der falschen Partei an.
Lass uns mal auf die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im ganzen Landkreis gucken, also auf die Leute, die den Job haben wollen. Es gab zuletzt ja einen klaren Trend zu parteilosen Kandidaten, Ulrike. Hält dieser Trend an im Moment?
Definitiv. Das kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten. Wir haben Kommunen, in denen gibt es gar keine Parteivertreter mehr. Also Bad Salzstedt zum Beispiel hat 2 parteilose Kandidaten. Es gibt ganz viele Gemeinden, wo mindestens ein Parteiloser sich unter den Bewerbern steht. Alfeld ist eine Ausnahme, das kann man, glaube ich, sagen. Die haben 4 Kandidaten am Start und die haben alle ein Parteibuch in der Tasche. Ich glaube, das ist aber auch echt die einzige Kommune.
Was könnte der Grund dafür sein? Ist das ein Makel, ein Kandidat zu sein, der einer Partei angehört, oder finden die Parteien einfach gar keinen?
Ich glaube, es ist beides. Also wir haben in Alfeld beobachtet, dass die SPD große Probleme hatte, einen Kandidaten zu finden, musste am Ende wirklich eine Kandidatin von auswärts reinholen. Ich glaube aber auch, dass die Leute das so gut finden und man da drauf setzt, ne? Weil die sagen, so ein Bürgermeister hat ja ohnehin auch Kraft, Amtes unabhängig zu sein, und dann gefällt es denen, glaube ich, auch einen Parteilosen zu haben, weil natürlich das eigentlich schon voraussetzt, dass der wirklich über den Parteien steht und unabhängig ist.
Man sieht es ja bei Landratswahl auch, ne? Auch die CDU stellt einen parteilosen Landratskandidaten auf. Allerdings schon das 2. Mal in Folge. Da sollte man sich als CDU, als Kreis-CDU mal Gedanken darüber machen, wie das sein kann, dass man eigentlich keine eigenen Leute mehr findet. Das ist schon erstaunlich.
Was könnte denn die Erklärung dafür sein?
Naheliegend, offenbar hält sich der Nachwuchs in Grenzen, jedenfalls der mehrheitsfähige Nachwuchs.
Aber auch nachvollziehbar, ne? Also ich möchte den Job ehrlich gesagt auch nicht geschenkt haben. Also ich will die gar nicht in Schutz nehmen, aber wenn ich mir vorstelle, egal, was so ein Bürgermeister, so eine Bürgermeisterin macht, es stehen jeden Morgen mindestens 194 Leute auf, die sagen, das ist falsch, was der oder diejenige da macht. Und ich glaube auch, die Rahmenbedingungen, die so ein Bürgermeister hat, sind auch wirklich wahnsinnig schwierig geworden. Also sind die Gesetze auf der einen Seite, die Finanznot auf der anderen Seite. Also ich glaube auch, dass das kein Job mehr ist, um den man sich reißt.
Wenn ihr abermals, ohne euch zu nahe treten zu wollen, 10, 15 Jahre jünger wärt.
Danke.
Und nicht so glücklich wärt als Journalistinnen und Journalisten. Könntet ihr euch vorstellen, Ulrike, du hast es ja schon angedeutet, dann frage ich nur noch die beiden Herren, könntet ihr euch vorstellen, Bürgermeister zu werden?
Also ich kann mir zumindest vorstellen, das ist jetzt keine Drohung übrigens, dass ich, wenn ich mal nicht mehr im Dienst bin, du legst mir gerade nahe, das kann nicht mehr so lange dauern, dass ich möglicherweise dann mich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagiere, weil ich das extrem wichtig finde. Also Bürgermeister, glaube ich, dafür bin ich dann zu alt und raus. Und außerdem wüsste ich auch gar nicht, für welche Partei ich mich entscheiden sollte. Ich würde wahrscheinlich Ulrikes Beispiel mit der Parteilosigkeit folgen, würde Ulrike als Wahlkampfmanagerin beauftragen, weil die sich gut auskennt. Ne? Aber tatsächlich finde ich es unheimlich wichtig, Kommunalpolitik zu machen. Ich finde es extrem wichtig und ich finde es auch gut, dass es immer noch Leute gibt, die das machen. Auf die wird ja viel geschimpft, die machen es alle ehrenamtlich, teilweise 20, 30 Stunden in der Woche, nehmen ihren Jobs. Deshalb lasse ich auf die bei aller Wut über lange Sitzungen nichts kommen.
Thomas, wir haben viele Kandidaten gehört und die mussten immer sagen, was sie motiviert. Und seltsamerweise wollen die alle total gerne eine Verwaltung leiten. Kannst du das nachvollziehen?
Das muss was ganz Tolles sein, aber ich könnte es mir unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht mehr vorstellen, weil die Kommunen halt dermaßen unterfinanziert sind, dass eigentlich für nichts mehr Geld da ist. Und irgendwie steht immer nur dieser große Sparzwang über allem und Sanierungsstau, der sich über Jahre aufgebaut hat. Und dann sitzt du da in der Zwickmühle, musst irgendwie was trotzdem noch was verwirklichen, deine Gemeinde voranbringen. Und es fehlt einfach die Kohle. Und ich glaube auch nicht, dass sich da in den nächsten Jahren dahingehend so viel ändern wird, dass jetzt plötzlich irgendwie Land und Bund da das Geld über den Gemeinden ausschütten, weil da kommt in den nächsten Jahren auch nicht so viel an. Die Wirtschaft boomt nicht gerade.
Was sind eigentlich die beherrschenden Themen bei den Bürgermeister- und Bürgermeisterinnenwahlen, also bei den Direktwahlen im Landkreis? Ist das ungefähr das, was auch beim Landratsrennen eine Rolle spielt?
Ja, auf alle Fälle. Also es geht eigentlich in fast allen Kommunen ums Thema Rettungsdienst. Es geht definitiv in allen Kommunen ums Thema, wir haben es ja eben auch schon von Tommy gehört, um die Tatsache, dass die total unterfinanziert sind. Und dann haben wir natürlich immer noch mal so ein paar lokale Themen, ne? Ganz klar, haben wir eben schon gesagt, Windkraft natürlich so im Südkreis und so weiter. Und
Hochwasserschutz, ne?
Hochwasserschutz ist definitiv
in der Solarleine liegen.
Genau. Das ist noch so ein Thema. Und was komischerweise nirgendwo auftaucht oder so ein Seitenaspekt nur ist, ist tatsächlich das Thema Klimaschutz.
Die Grünen bringen das schon nach wie vor ein.
Ja, aber auch eher leise, sage ich mal. Also zumindest in den Kommunen ist das wirklich nur so ein Seitenaspekt.
Also in Stadt Hildesheim sind sie intensiver hinterher, ja. Aber die sind auch naturgemäß ein bisschen linker als andere Grüne im Landkreis.
Matthias Brinkmann hatte das beim Forum auch, glaube ich, ganz gut auf dem Zettel, dieses Thema aus seiner Sicht wahrscheinlich.
Ja.
Ich würde trotzdem ganz gerne noch einmal zum Thema AfD kommen, was an der Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten nicht nur in Bokenheim aufgefallen ist, sondern auch an anderen Orten in Stadt und Landkreis Hildesheim, dass diese Auseinandersetzung, die in der Vergangenheit mit großer Schärfe geführt wurde, jetzt manchmal schon fast zahm abgelaufen ist.
Kurzer Einspruch, der Stadt Hildesheim haben tatsächlich, sie haben sich alle sehr abgegrenzt von der AfD, muss man denen zugutehalten.
Okay, die CDU-Kandidatin in Bokenheim zum Beispiel hat aber andererseits die Brandmauer mehr oder weniger abgeräumt und gesagt, wenn es zum Wohle von Bokenheim ist, dann ist mir egal, wer den Vorschlag einbringt. Wie kam das eigentlich an?
Bei vielen nicht gut. Also die haben schon, also das, was man so gehört hat, waren viele, die hätten sich da eine deutliche Abgrenzung gewünscht. Die Frau Bunk von den Grünen hat ja ähnlich, nicht ähnlich, sondern die hat ja noch mehr rumgeeiert und sich nicht so richtig durchgerungen. Da hätten die Leute schon tatsächlich eine klare Abgrenzung sich gewünscht. Klar gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, das ist doch gut, dass die miteinander reden. Also diesen lokalen Aspekt, das waren auch schon einige, aber viele sind da schon entsetzt gewesen. Ich glaube am meisten vor allen Dingen aber auch über die Reaktion des parteilosen Jens Lühr, der in Bokenheim ja auch kandidiert, der wirklich auch nochmal diesen Unterschied gemacht hat. Ne? Ihr, also an die AfD gerichtet, man nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt die, die im Bund tätig sind und die hier im Lokalen und ihr seid ja eigentlich ganz engagiert und ich überspitze es mal ein bisschen, lasst uns zusammen was machen. So deutlich hat das nicht gesagt, aber schon in diese Richtung. Und da haben wir hinterher wirklich viele Leute gehört, die gesagt haben, das geht gar nicht, das ist zu viel gewesen.
Trotzdem gibt es aber offenbar eine Bewegung in eine Richtung, nämlich die Brandmauer mehr oder weniger abzuräumen. Glaubt ihr eigentlich, dass sich diese Ausgrenzung weiter aufrechterhalten lässt?
Also ich hatte das große Glück gehabt, dass ich vor einiger Zeit beim Seminar war, wo viele ostdeutsche Kollegen waren, in deren Bundesländern das schon Wirklichkeit ist, dass die AfD unheimlich stark in Kreistagen und Gemeinderäten sitzt. Und wir dürfen ja auch mal Schleichwerbung für andere Medien machen. Es gibt so einen guten Podcast vom Tagesspiegel in Berlin, die sich mit dem Thema befasst haben, mit der Brandmauer. Wie ist das eigentlich auf kommunaler Ebene? Und da kam raus, die gibt es da schon. Im Osten gibt es die nicht mehr. In allen 5 Bundesländern im Osten gibt es die nicht mehr. Das liegt daran, dass die halt andere, deutlich mehr AfD-Mitglieder haben in den Räten und Gemeindeparlamenten. Hier werden es ja auch mehr. Insofern glaube ich, auf Dauer wird das schwierig mit dem Durchhalten mit der Brandmauer. In Hildesheim kann ich nur sagen, wird das noch Bestand haben. Da gibt es eigentlich nur eine Partei, die mit denen kuschelt. Eventuell, das hat der Bettels ja auch angedeutet bei unserem Forum, das ist Gemeinsam Plus. Da hat er nicht so Berührungsängste. Alle anderen sind ganz klar auf Abgrenzung bemüht. Deshalb, und wenn die AfD hier nicht über Erwartung, 8-9 Mandate kriegt, werden die auch künftig keine Rolle spielen.
Und Thomas Ulrike, wie seht ihr das?
Ich glaube ja, die Brandmauer wird sich irgendwann erledigt haben. Das ist nicht durchzuhalten für die Gremien vor Ort. Der Grünen-Kandidat in Alfeld hat zwar gesagt, die Frage wird sich gar nicht stellen, weil es keinen vernünftigen Antrag von der AfD geben wird. Aber ich glaube, das ist einfach zu kurz gesprungen. Die AfD wird Anträge stellen und dann werden die anderen sich zwangsläufig damit beschäftigen müssen, weil es immer auch um Anliegen der Bürger geht. Und andersrum, wenn die anderen Parteien, die anderen Fraktionen Anträge stellen und die AfD stimmt dazu, dann wäre es ja auch überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn sie sagen, wir lassen unsere Anträge fallen, weil die AfD mitstimmt. Das ist nicht haltbar. Deswegen glaube ich, über kurz oder lang wird die zumindest in diesen lokalen Gremien nicht haltbar sein, die Brandmauer.
Also ich glaube auch, die Rolle, die sie künftig spielen wird, hängt sehr davon ab, wie jetzt wirklich das Wahlergebnis am 13. September ausfällt. Und das, ich finde es sehr schwer vorherzusagen. Also bisher hat ja die AfD kommunalpolitisch im ganzen Landkreis Hildesheim keine große Rolle gespielt. Im Kreistag sind die drei AfD-Mitglieder auch eher unscheinbar, würde ich sagen. Aber es geht ja der Trend wahrscheinlich auch im Kreistag dahin, dass er von der Zusammensetzung wie viele Räte auch in den letzten Jahren immer bunter wird, dass es immer schwieriger wird, Mehrheiten zu bilden. Also jetzt ist die Mehrheitsgruppe, die von Rot-Grün geführt wird, im Kreistag schon auf drei kleine Partner angewiesen. Und wenn sich dann irgendwie Schwarz-Rot nicht irgendwie auf eine große Koalition einigen, ja, wird es, glaube ich, nicht so einfach. Und dann kann es auch schon eine Rolle spielen, ob die AfD 5 oder 8 Mitglieder unterm Strich hat, weil die in diesem Gesamtkonglomerat dann halt irgendwie ihr Gewicht haben.
Also stehen für dich im Landkreis die Zeichen auf Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz?
Schwer zu sagen. Also so wie sie sich die beiden Seiten in dieser laufenden Wahlperiode behakt haben, ist es schwer vorstellbar. Aber in der Periode davor gab es ja eine große Koalition. Und ich glaube, wenn es nötig ist, werden sie schnell wieder zusammenraufen. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, ja.
Wenn wir vom Kreistag mal auf den Stadtrat in Hildesheim gucken, Rainer, was glaubst du, was da auf dem Spiel steht und wo die Reise hingehen könnte?
Also der Stadtrat hat künftig ja nur noch 44 gewählte plus OB-Mitglieder. Das hieße, Schwarz-Rot bräuchte 23 Mandate. Ich weiß nicht, bei den kühnsten Optimisten in beiden Fraktionen ist das wahrscheinlich ein realistisches Szenario. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob die zusammen auf 23 kommen. Das heißt, selbst Schwarz-Rot wird es möglicherweise nicht richten können. Da wird noch ein Partner und dann wird es eben kritisch, weil die Roten würden sicherlich auf der konservativen Seite einige akzeptieren. Umgekehrt wäre es wahrscheinlich bei der CDU die würden mit Hamm und Hürbert sicherlich nicht koalieren, kann ich mir vorstellen.
Das ist der Vertreter der Partei, die Partei.
Der aus dem Helmut Kohl-Haus mal ein anderes Haus gemacht hat. Deshalb glaube ich, selbst wenn Schwarz-Rot, wenn die sich mögen würden, was auch noch nicht ganz klar ist, ob die zueinander finden, würde das vielleicht gar nicht reichen. Deshalb ist auch da eine Vorhersage unheimlich schwierig. Also ich kann mir auch vorstellen, das wird in den Kulissen gerade so ein bisschen skizziert, dass man ohne feste Mehrheit versucht, durch die Periode zu kommen.
Aber was heißt das für die Stadtpolitik, wenn es keine feste Mehrheit mehr
gibt? Das heißt, dass sie jedes Mal wieder neue Aushandlungsprozesse starten müssen, dass es eben keine festen Gruppen gibt, wo man vorgibt, so, es gibt einen Fraktionszwang, ihr müsst das jetzt mitbeschließen und ihr könnt ein bisschen, für die Grünen können ein bisschen da noch und dann gibt es einfach, ne, Uli nickt, auf der anderen Seite gibt es dann für die SPD ein bisschen was. Es hieß, dass man jedes Mal wieder neue Mehrheiten bilden muss. Das gab es hier schon mal in der Stadt, hat auch funktioniert, aber ist halt ein bisschen mühsamer und zäher für alle Beteiligten.
Was heißt das für den Oberbürgermeister Ingo Meyer, der nicht zur Wahl steht?
Ach, der arme Mann. Nein, dass er zur Wahl steht, ist natürlich nicht der arme Mann, aber es heißt natürlich für ihn, die Zeiten, es gab ja mal Zeiten, da gab es hier so eine Art Männerbund, da gab es dann 4, 5 starke, immer Männer, komisch, ne, in den Fraktionen, die haben dann mit ihm besprochen, wie es geht und die haben ihre Fraktion eingeschworen. Das wird es dann nicht mehr so geben, aber es wird noch schwieriger. Also Meyer, wenn die Verwaltung was von sich aus durchsetzen will, braucht sie eben auch eine Mehrheit. Andersrum, wenn er gegen irgendwas ist, wird es schwieriger, das durchzusetzen. Ich glaube, also er wird sich jetzt nicht warm anziehen müssen, weil die Verwaltung wird es schwieriger haben. In einem sehr zerflochtenen Rat ist es nicht einfach für eine Verwaltung.
Und für deinen Feierabend heißt das?
Ich ahne nichts Gutes, aber ich bin Kummer gewöhnt. Und wenn ich den Kollegen wenig sehe, der ja, schafft es ja immer noch eine Stunde länger als zu tagen mit dem Kreistag. Deshalb will ich mich nicht beschweren.
Aber das wird ja auch alles besser in der nächsten Wahlperiode.
Also Thomas, deine Hoffnung stirbt zuletzt. Das ehrt dich auf jeden Fall. Ulrike, vielleicht noch einmal den Blick auf den Landkreis, der ja in vielen Gebieten klassisch rot gewählt hat in der Vergangenheit immer. Wenn man sich jetzt so umhört und so das Thermometer bei der SPD reinsteckt, dann
müssen die sich, glaube ich, demnächst eine Wärmedecke zulegen. Also ich glaube, die werden das zu spüren bekommen. Also das war ja bei den letzten Wahlen schon zu merken, dass die eben an Zuspruch verloren haben. Diese richtigen SPD-Hochburgen wie Alfeld zum Beispiel, das ist noch eine SPD-Hochburg, aber selbst die haben schon die Einschläge gemerkt, dass sie eben nicht mehr so viele Prozente gemacht haben. Also ich glaube, das wird ganz schön eng für die werden. Am Ende sind die Kommunalwahlen immer auch Persönlichkeitswahlen und es gibt ja wirklich auch noch so alte Bindungen. Ne? Ich habe immer die SPD gewählt oder Oma und Mama haben es gemacht, also mache ich das selber auch. Ich im Sinne von den Bürgern und den Bürgerinnen, genau, unbedingt.
Guter Versuch.
Ich glaube, das gibt es tatsächlich noch. Das ist noch nicht so ganz losgelöst und ich glaube auch, dass es noch an vielen Personen hängt. Also wir haben ja noch so ein paar richtige, oder hatten, also ich bleibe nochmal in Alfeld, da geht nach 20 Jahren Bernd Beushausen weg, der kandidiert nicht wieder. Und der hat, glaube ich, einfach viele Leute noch an sich gebunden. Jetzt ist der weg und jetzt kommt auch noch eine SPD-Kandidatin von auswärts. Die hat es brutal schwer. Also das aufzuholen, das ist schon eine Herausforderung.
Das ist vielleicht schon die Überleitung zu meiner letzten Fragerunde. Mich würde interessieren, was für euch persönlich jeweils die spannendste Frage am 13.09. ist. Also was ist das Rennen, das man sich angucken muss? Man sieht euch nachdenken. Das
also ich finde immer schon mal gut. Ich wollte mich nicht vordrängen. Also für mich gibt es zwei spannende Fragen. Die eine ist, schafft es der Mühl wirklich in Bockenden? Ja. Ich war da beim Forum auch als Hörer dabei, da bin ich echt gespannt, ob es der schafft. Im Saal war eine komische Stimmung in Bockenden, die komischste, die ich jemals in der Kommunalpolitik in 40 Jahren bei der HZ erlebt habe. Ne? Uli hat ja nun moderiert, das war, glaube ich, kein Spaß und war auch im Saal kein Spaß. Und die zweite Frage ist, gibt es bei der Landratswahl eine Stichwahl oder schafft es irgendjemand im ersten Wahlgang? Das würde ich tatsächlich nicht ausschließen.
Jetzt machst du mich aber neugierig.
Soweit möchte ich jetzt nicht gehen, dass ich da jemanden benenne.
Okay, Thomas, wie sieht's bei dir aus?
Also ich bin erstmal ganz eigennützig und die spannendste Frage für mich ist, wann die einzelnen Wahlen in der Wahlnacht ausgezählt sein werden.
Weil du arbeiten.
Genau. Und daraus ergibt sich dann, wie lange unsere Arbeitsnacht dauert. Ja. Das habe ich jetzt mal gesagt, um wenigstens was Eigenes beizutragen, weil sonst kann ich mich eigentlich nur den beiden Punkten anschließen, die Rainer genannt hat. Also Buckenem ist wirklich die spannendste Kommune jetzt von der Konstellation erstmal. Und dann, was den Landrat angeht, der parteilose CDU-Kandidat Christopher Gedian weist ja mal darauf hin, dass seit der Steinzeit immer nur die SPD den Landrat gestellt hat, schon als es noch ehrenamtlich war und hauptamtlich sowieso. Und ich finde, das ist sehr schwer einzuschätzen, welche Rolle da dieses SPD-Erbe auf dem Landratsposten überhaupt noch spielt, welche Rolle der Bonus des Amtsinhabers spielt. Und ja, das wird, glaube ich, spannend.
Ulrike.
Das ist schwierig als Letzte in der Runde. Also ich kann mich eigentlich auch nur Rainer anschließen. Ich würde aber ergänzen wollen um Alfeld, klingt schon wie so eine kaputte Schallplatte, aber tatsächlich vier Kandidaten, alle mit Parteibuch, sehr unterschiedliche Kandidaten. Ich habe es eben schon gesagt, die SPD-Kandidatin von draußen, dass da eine Stichwahl stattfindet, ist ja so gut wie sicher, aber es wird mir jetzt schon schwerfallen zu prognostizieren, wer da in die Stichwahl kommt. Also da bin ich auch wirklich mega gespannt, wie das da ausgehen wird.
Ja, wir haben sehr viele Gemeinden, Eelze, Nordstemmen, Saarstedt, Algermissen, Bokenem, Alfeld, Lammspringe und Sibisse. Überall können Stichwahlen anstehen, auch beim Rennen um den Landratsjob. Rainer, du hast es gesagt, ist das möglich? Also es kann durchaus sein, dass nicht nur der 13. ein spannender Tag wird, sondern dass es zwei Wochen danach auch nochmal richtig zur Sache geht.
Und noch ein langer Arbeitstag übrigens auch dann.
Ja, wollen wir uns davor vielleicht nochmal unterhalten?
Ja, das machen wir dann. Unbedingt.
Gern.
Ich danke euch.
Mit Zigarre. Oder?
Ich bringe Kinder Schokoladenzigaretten mit.
Und Mineralwasser natürlich.
Das war das Thema der Woche. Ein Podcast von Hat's gehört. Der Audiomarke des Medienhauses Gerstenberg. Jeden Samstag neu auf hildesheimer-allgemeine.de und natürlich bei Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Da, wo es geht, lasst ein Like da und drückt die Glocke.